Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Im Moralgefängnis, Spaltung verstehen und überwinden. Eine Buchvorstellung mit Michael Andrik, aufgezeichnet am 9. Oktober 2024 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend hier begrüßen in der Bibliothek des Konservatismus zu unserer Buchvorstellung mit Michael Andrik zum Thema Im Moralgefängnis, Spaltung verstehen und überwinden. Die multiple Staatskrise, die in unserem Haus schon vielfach Thema von Vorträgen und Buchvorstellungen war, hält uns nunmehr seit gut einem Jahrzehnt permanent in Atem. War es zunächst die Euro-Rettungskrise, so traf uns 2015, ohne Not muss man sagen, die Flüchtlingskrise, deren Folgen bis heute spürbar sind. Es folgten zu Beginn der 2020er Jahre die Corona-Krise und seit 2022 der Krieg in der Ukraine. Jeder einzelne dieser Krisen hat zu emotionalen Diskussionen, tiefgreifenden Brüchen und Verwerfungen geführt. Teils zwischen den politischen Lagern, teils auch innerhalb der politischen Lager, teils sogar bis in Freundeskreise und Familien hinein. Das ist ein Zustand, der gerade von einem konservativen Standpunkt aus unerträglich ist. Denn so legitim es ist, lebhaft zu politischen Fragen zu streiten, so unverzichtbar ist es, dass man am Ende des Tages doch wieder miteinander an einem Tisch sitzen kann. Unser Referent Michael Andrik spricht in diesem Zusammenhang von einem Diskurselend. Die gesellschaftliche Spaltung bezeichnet er als eine Infektion der Kommunikationswege mit dem Virus der Moralisierung. In seinem neuen Buch, von dem wir heute Abend hören, legt er dar, wie wir uns derart voneinander entfremden konnten, wohin dies die Gesellschaft führt und wie neue Verständigung gelingen kann. Michael Andrik ist promovierter Philosoph. Seit 2006 arbeitet er in Großunternehmen, unter anderem als Führungskraft in den USA und als IT-Manager. Für sein Buch Erfolgslehre, Philosophie für die Arbeitswelt von 2022 und für seine philosophischen Kolumnen in der Berliner Zeitung erhielt er 2022 den Jürgen-Moll-Preis für verständliche Sprache in der Wissenschaft. Lieber Andrik, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus begrüßen zu können und erteile Ihnen ganz herzlich das Wort.
Ja. Vielen Dank.
Gern. Ihre Bühne.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin ein bisschen erkältet. Wenn ich so spreche, können Sie mich gut hören. Ist nicht so laut, nicht so leise. Okay, dann werde ich mich mal darin üben, nicht zu überziehen. Ein bisschen näher rangehen noch? Okay, gut. Die meisten von Ihnen werden ja das Glück haben, in Ihrem Alltag nicht täglich mit Philosophen konfrontiert zu sein. Deswegen werde ich anfangen heute mit einem kleinen Kapitel aus dem auch von Herrn Fenske genannten Buch von 2020, Erfolgslehre. Das kann Ihnen verständlich machen, aus welcher Mentalität heraus, aus welcher Geisteshaltung heraus ich die Analyse der aktuellen politischen Kultur in Deutschland angegangen bin. Der kleine Abschnitt heißt Der Zeitgeist. Unsere Sprache ist die Wohnung unserer Gedanken und Gefühle. Die Zimmer, Flure und Erker dieser Wohnung sind uns vertraut. Wir haben sie aber nicht selbst entworfen und gebaut, sondern uns einfach in ihnen eingelebt. Manche Aussichten und Einblicke macht der Grundriss unserer Sprache uns leicht. Andere Erkenntnisse aber sind uns wie durch Mauern verstellt, weil unsere Sprache uns kaum Bilder und Begriffe anbietet, mit denen wir diese Einsichten zu fassen bekommen könnten. In ihrer Gesamtheit betrachtet enthält unsere Sprache ein bestimmtes Bild der Wirklichkeit. Zum Beispiel zeigt uns eine Erkundung unseres Gebrauches großer Worte wie Freiheit oder Recht, was wir uns unter Freiheit und Recht eigentlich konkret vorstellen. Aber es sind ebenso sehr, vielleicht mehr, Analysen kleinerer Sprachgewohnheiten, die unser gewohntes Weltbild und seine kleinen Absurditäten aufdecken können. Zum Beispiel nennen wir uns selbst meist Arbeitnehmer und die Institution, die uns beschäftigt, Arbeitgeber. Und dabei ist es, wie Friedrich Engels einmal anmerkt, genau umgekehrt. Wir geben gegen Geld unsere Arbeitskraft einer Institution. Die Institution nimmt unsere Arbeit entgegen. Wir sind die Arbeitgeber. Unternehmen, Verwaltungen und viele andere Einrichtungen sind die Arbeitnehmer. Diese Einsicht verstellt uns die gewohnte Sprache. Jeder unserer Sätze baut auf die ganze Wirklichkeit, die unsere Sprache als Ganze betrachtet darstellt. Jeder Satz führt uns an einen festen Punkt in den Grenzen dieser Weltsicht. Wie wir unsere Worte zu setzen gelernt haben, zeigt, in welcher geistigen Wohnung unser Denken, Fühlen und Tun sich eingerichtet hat. Der Grundriss unserer Sprache zeigt deshalb den Zeitgeist unserer Gegenwart. Der Zeitgeist sagt uns, wer wir sind, wie wir in die Welt und unter andere Menschen passen und was wir zu erwarten haben. Er regiert die Welt durch unser Denken, Sprechen und Tun. Zum Beispiel macht der Zeitgeist uns glauben, wir seien vielleicht zu Dank verpflichtete Arbeitnehmer und andere die großzügigen Arbeitgeber. Ein Wort an die Stelle eines anderen setzen heißt, die Sicht der sozialen Welt zu verändern und dadurch zu deren Veränderung beizutragen, sagt Pierre Bourdieu. Nachdenken heißt, gegen den Zeitgeist Einspruch einlegen. Eine Frage stellen bedeutet eigentlich den Aufstand gegen unsere Sätze proben, gegen den Anspruch ihrer vorgeblichen Tatsachen auf unseren Glauben und unsere Gefolgschaft. Fragen ist das Innehalten im Sprechen und Denken, die Unterbrechung des normalen Gangs der Dinge am Geländer des Zeitgeistes zugunsten des Nachdenkens. Viele Fragen stellen heißt den Aufstand gegen die ganze Weltsicht unseres Zeitgeistes proben. Mit diesem Nachdenken erst fangen wir an, als Personen zu existieren und nicht bloß als Resultat unserer Lebensumstände. Nachdenken, meine Damen und Herren, ist die Selbstbehauptung des Geistes gegen die Gewohnheit, die uns in ihrer Gewalt hat. Nachdenken ist die Selbstbehauptung des Geistes gegen die Gewohnheit, die uns in ihrer Gewalt hat. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, und die am Grunde des Buches im Moralgefängnis liegt, ist, welche Denkgewohnheiten, welche Handlungsgewohnheiten, welche Auffassungsgewohnheiten haben uns in ihrer Gewalt, sodass wir in einer Republik gelandet sind, in der nur noch eine immer kleiner werdende Minderheit der Bevölkerung sich in der Lage sieht, frei und unbeschwert über Politik zu diskutieren. Sie kennen vielleicht die einschlägigen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen von Allensbach und anderswo, nach denen das eine Minderheit mittlerweile ist, die frei und unbeschwert über ihre politischen Ansichten spricht. Die meisten tun das nicht mehr aufgrund einer vagen, vielleicht auch paranoischen Sanktionsangst. Wie sind wir da hingekommen? Ich führe das im Kern auf eine Kultur der deplatzierten und leichtfertigen Moralisierung zurück. Und dazu werde ich Ihnen heute ein paar Proben aus dem Buch liefern. Wichtig ist mir vorab, falls Sie das dann interessiert, das Buch in Gänze zu lesen, wichtig ist mir vorab, einmal zu sagen, aus welchem Geist das Buch geschrieben ist. Ich habe tatsächlich nicht versucht, ein Abrechnungsbuch zu schreiben über die Corona-Jahre oder über die demagogischen Ausfälle in all den politischen Großdiskussionen, die Herr Fenske vorhin aufgelistet hat, sondern ich habe mich, auch wenn es schwer gefallen ist und ich viel Wut überwinden musste, ich habe mich gefragt, Was ist denn eigentlich die Aufgabe von einem Philosophen in der Situation? Was kann denn ein Philosoph machen, was vielleicht Menschen mit anderen Kompetenzprofilen vielleicht nicht so gut können? Und dann ist mir klar geworden, also wenn ich an dieser Sache nicht scheitern will, dann muss ich es eigentlich schaffen, einen begrifflichen Ordnungsrahmen zu geben, mit dem man verstehen kann, wie diese leidvolle Diskurserfahrung, die wir in Deutschland heute machen, eigentlich zu verstehen ist, wie sie zustande kommt. Und das habe ich versucht. Und ich möchte Ihnen heute Abend über den Begriff der Moralisierung und der Spaltung etwas vortragen. Und dann später im Buch, wo es empirischer wird und ich dann sozusagen die Institutionen unserer politischen Kultur untersuche und in einzelnen Kapiteln behandle, da würde ich dann mit Ihnen zusammen noch eine Auswahl treffen, was Sie interessiert. Es gibt ja viele spannende, wie ich argumentiere, kulturell bereits totalitäre Einrichtungen in unserer heutigen Bundesrepublik, also zum Beispiel Diskurs, Korrekturagenturen, Faktenchecker. Es gibt das Äquivalent des Fußballförderprogramms des DFB, nämlich das Demokratiefördergesetz. Es gibt Kulturbewegungen, nicht einzelne Argumente in der Sprache zu verändern und durchzusetzen gegen andere, sondern die Sprache selbst zu reformieren, sodass gar nichts Falsches mehr gedacht werden kann. Haben Sie hier in der Bibliothek Wolfgang Leonhardt, Die Revolution entlässt ihre Kinder? Oder ist das nicht konservativ genug, Herr Fenske?
Der Leseleiter ist heute Abend leider nicht im Hause. Ich kann es nicht aus dem Kopf.
Ganz der Diplomat. Okay, jedenfalls kann man in diesem Buch von Wolfgang Leonhardt wunderbar nachlesen, wie das ist, wenn ein junger Student in Moskau im Komintern-Internat seinen Tolstoi aus dem Regal zieht und feststellt, dass die Geschichtstheorie darin mit Schwärzungen durchsetzt ist, weil sie dem Klassenstandpunkt nicht ganz genügt. Also die Einleitung, dann etwas zu Moralisierung und Spaltung und ein paar empirischere Kapitel und dann sind Sie ganz sicher fertig. Geistige Offenheit und Toleranz kommen unserer Gesellschaft zunehmend abhanden. Die Diskussionskultur ist vergiftet, moralische Verurteilungen treten an die Stelle der Verständigung über das Gemeinwohl. Wie kam es dazu und wie können wir diese unheilvolle Entwicklung wieder umkehren? Fast jeder, dem ich von meinem Plan zu diesem Buch berichtete, unterbrach mich nach wenigen Sätzen. Das hört sich jetzt an, wie gut erfunden ist, aber nicht erfunden, ja? Und alle, ob Mann oder Frau, alt oder jung, reich oder arm, Doppeldoktor oder ungelernter Arbeiter, auf dem Land oder in der Stadt, alle sagten dann im Grunde dasselbe. Ich muss dir mal was erzählen dazu. Wir sind mit diesem Ehepaar schon seit vielen Jahren befreundet und dann, ja, was dann? Dann kamen Misstrauen, Entfremdung, Feindseligkeiten, manchmal auch die endgültige, mit dramatischen Szenen im Hausflur besiegelte Entzweiung. Wegen Corona, wegen des Ukraine-Kriegs oder weil die das rassistisch fanden, was ich gesagt habe. Jeder scheint so etwas entweder selbst erfahren zu haben oder reichlich Beispiele aus seinem Umfeld und natürlich aus den Medien zu kennen. An mir nagt nach Jahren heikler und hitziger Auseinandersetzungen um Flüchtlinge, Kriege, Klima und ein Virus ein wachsendes, schlechtes Gewissen. Zu viele Gespräche, die ich nicht oder nur halb geführt, zu viele Freundschaften, die ich nicht oder nur halb wiederbelebt habe. Ich weiß auch, dass es vielen ähnlich geht, die sich frisch von Bekannten und sogar Familienmitgliedern entfremdet haben oder die einfach von endlosen Streitereien frustriert sind. Auf keinen Fall will ich in ein Leben unaufrichtiger Beziehungen voll peinlichen Schweigens und leeren Füllgeplappers hineinstolpern. Aus Feigheit davor, die wirklich wichtigen Fragen zu stellen. Eigentlich wollte ich das Buch Peinliches Schweigen nennen, aber da hat mein Lektor gesagt, Zitat, das ist wie ein Ehebruchroman auf Mallorca. Das können wir nicht machen. Und ich habe mich dann, ja, ich habe dann das mit dem Moralgefängnis mir ausgedacht. Gut, also peinliches Schweigen ist mir auch sehr wichtig, ja. Oder weil ich mich nicht traue, sie anders als lauwarm und übervorsichtig voll Versteckspielerei zu besprechen. So wie Menschen aus Angst in Diktaturen sprechen. Was sollen wir also tun? Kann es überhaupt eine Verständigung mit den anderen geben, mit denen, die je nach eigenem Standpunkt entweder die regierungsamtliche Linie akzeptiert und exekutiert oder gegen sie protestiert haben? Sei es nun bei der Finanz- oder Einwanderungskrise, bei Pandemie, Ukraine-Krieg oder Klimapolitik? Klimapolitik heißt übrigens Wandelpolitik, nur am Rande. Besteht die Gesellschaft nicht längst nur noch aus chaotisch sich hier und da überlappenden Meinungsfraktionen, die sich bei jedem Streitthema anders zusammensetzen? Sind wir nicht bereits in diesem Sinne eine gespaltene Gesellschaft? Und egal, ob wir nun eine schwer gestresste oder in der Tat schon gespaltene Gesellschaft sind, mit wem und wie geht das Leben jetzt weiter? Müssen wir unser soziales Umfeld neu sortieren? Müssen wir damit rechnen, von anderen wegen unserer Meinung zu diesem oder jenem Thema aussortiert und geschnitten zu werden? Und müssen wir das vielleicht selbst einigen einstigen Weggefährten antun, weil kein gedeihlicher Austausch mehr möglich ist? Und das kommt für mich nicht in Frage. Warum eigentlich sollte die Vielfalt von Standpunkten überhaupt ein Problem sein? Es ist doch eine Binsenweisheit, dass wir durch abweichende Sichtweisen und nur durch diese etwas erfahren und dazulernen können. Ich will mit Offenheit für alle, die mir begegnen, durchs Leben gehen, will unbeschwert meine Ansichten kundtun, will anhören und frei diskutieren, was die anderen zu sagen haben. Und so sollen auch meine Kinder aufwachsen. Das habe ich ein bisschen für meine Kinder da auch reingeschrieben, deswegen klingt das so sehr pädagogisch. Dieser Wunsch ist bei mir Vater eines Gedankens, der mir Hoffnung macht und mir auch den letzten Anstoß zu diesem Buch gab. Wenn Sie wissen möchten, wo das Buch motivational herkommt, dann lesen Sie mal den Text. War dies möglich, so ist alles möglich. Vom November 2022. Das war eine Kolumne in der Berliner Zeitung. Und am Ende sage ich dann, naja, dann muss ich jetzt was schreiben über Versöhnung, sonst werde ich verrückt. Wie wäre es, wenn es so etwas wie eine geteilte Krisenerfahrung gäbe, von der alle, die heute zerstritten sind oder sich heikel anschweigen, gemeinsam ausgehen könnten, um einen Neuanfang zu machen? Dieser Gedanke kam mir erstmals, als in Deutschland gerade die Corona-Politik auslief und die Ukraine-Frage in den Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit rückte. Die schnelle Festlegung auf gewisse Sprachregelungen in den Leitmedien, tückisches Virus, völkerrechtswidriger russischer, unprovozierter russischer Angriffskrieg, und russisch ist er, und unprovoziert, das Abkanzeln Andersmeinender mit moralischen Schmähbegriffen, Corona-Verharmloser oder auch Leugner, Lumpenpazifist, und das Aufblühen von Kontaktschuldvorstellungen, also wer mit Rechten auf die Straße geht oder in die Bibliothek, Putin-Freund Schröder. Diese Phänomene kamen nicht nur mir im Frühjahr 2022 eigenartig bekannt vor. Die moralisch aufgeladene, im Ganzen friedlose Diskussion des Krieges glich in vielem sehr schnell der Corona-Debatte. Wir wiederholen als Gesellschaft hier ein ungesundes Muster und sollten seine Ursachen erkunden, um künftig wieder ziviler, gedeihlicher miteinander streiten zu lernen. Ich gehe mal vom Text kurz weg. Ich habe dann meine Beispiele in dem Buch schon aus der Corona-Zeit gezogen, aber als ich es geschrieben habe, war das ja schon die Zeit der ganz neuen Ostpolitik und des Ukraine-Krieges. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich, wenn ich die Beispiele aus diesem Konflikt ziehe, dann könnte das Buch selber in diesen Moralisierungsstrudel geraten, über den ich dort schreibe. Also habe ich mich dann auf Beispiele aus der Corona-Zeit vor allem bezogen. Und ein Konzept, wo ich Ihnen das Kapitel nicht vorlesen möchte, was ich aber kurz erläutern möchte, Also die Strategie des Buches besteht so ein wenig darin, einen gemeinsamen Verständnisbrückenkopf zu finden. Also etwas, was man unabhängig davon, wo man sich jetzt positioniert hat in diesen kontroversen und stark polarisierten Diskussionen, was wir alle gemeinsam erlebt haben und kennen. Und da gibt es tatsächlich, muss man ein bisschen grundsätzlicher schauen, und dann sieht man, dass es in der Anthropologie da eigentlich etwas gibt. Und zwar habe ich das getauft, ich hoffe, dass das wirklich von mir stammt, ich konnte nicht die gesamte Bibliothek nachforschen, da habe ich einen Begriff geprägt, der heißt Befürchtungsregiment. Das Befürchtungsregiment. Wenn wir hier Psychologen, Psychotherapeuten oder Mediziner oder einfach nur leidgeprüfte Eltern im Saal haben, dann kennen Sie vielleicht den Unterschied zwischen Angst und einer Befürchtung. Also Angst ist eine unbestimmte Gefährdungserwartung. Das Dumme an Angst ist, dass Sie mit Angst letzten Endes nicht leben können. Denn Ihre geistige Reaktion darauf kann nur sein, sich in immer weiteren Kreisen zu drehen und über Eventualitäten zu spekulieren. Und organisch ist das Ende davon dann eine Panikattacke zum Beispiel oder ein Zusammenbruch anderer Art. Das heißt, Angst ist gut, um uns in einen Alarmzustand zu versetzen. Das Dumme ist nur, wir kommen nicht wieder raus. Und deswegen brauchen wir, wenn wir Angst haben, am allerdringlichsten eine konkrete Befürchtung. Und wenn wir eine sehr große und vage Angst haben oder haben sollen, wie die vor einem Virus, was überall lauern kann und was überall herumfliegen kann, dann brauchen wir wahrscheinlich eine ganze Reihe von kleinen Befürchtungen, die konkret sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können an die Anfangszeit dieser, wie wir ja nun mittlerweile alle wissen können, frei erfundenen und völlig sinnfreien, ja schädlichen sogenannten Corona-Maßnahmen, wo Menschen aufgrund der medial gemachten Panik in der U-Bahn anfingen, die Türen so aufzumachen. Ja? Und das wirkt jetzt nur so, als wollte ich mich darüber lustig machen, das will ich gar nicht. Ich will nur sagen, es ist ein Beispiel für das Befürchtungsregiment. Das heißt, man nimmt eine Angst und übersetzt sie in konkrete Befürchtungen, die man dann beherrschen kann. Und das gibt Sicherheit. Und ich zeige in dem Buch mit der, ja natürlich völlig frei erfundenen Geschichte der Müllers und der Schmidts, das sind zwei Familien, Ähnlichkeiten sind rein zufällig, wenn man sie erkennt. Da zeige ich, wie eine Familie sich in der Todesangst vor einem Killervirus einrichtet und diese Angst übersetzt in bestimmte Befürchtungen, die sie dann managen können, die sie verwalten können und die sie besiegen können. Und wie sich eine andere Familie auf Kontaktausweitung verlegt, ja? Aus Angst vor dem Einbrechen einer diktatorischen Ordnung. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Schlüssel ist, um zu verstehen, oder nein, es ist ein Schlüssel, um ein gewisses Maß an allgemeiner Empathie entwickeln zu können, wenn in medial einflussreicher Weise eine allgemeine und unkalkulierbare Gefährdung ausgerufen wird, dann ist die Reaktion des menschlichen Organismus darauf Angst. Und mit Angst können wir nicht leben. Wir werden sie je nach unserer Informationslage in geeignete Befürchtungen übersetzen. Und dann werden wir aus eigentlich moralischen Motiven und durchaus ehrbaren Motiven dieses Regime, was wir uns dort geben, einhalten. Und wir werden es auch gegen andere durchsetzen. Denn andere, die ein anderes Befürchtungsregiment haben, die sabotieren mein Befürchtungsmanagement. Und sie nehmen mir meine Sicherheit in der allgemeinen Bedrohung. Dieser Begriff des Befürchtungsregiments war für mich so eine Brücke, über die ich gehen konnte, um zu sagen, okay, so kann ich verstehen, warum diese krassen Wutausbrüche und Ausgrenzungsaktionen stattgefunden haben, die ja bis zu körperlicher Gewalt reichen konnten. Insofern haben wir also tatsächlich einen gemeinsamen Verständnissockel. Und ich glaube, dass in jeder anderen Großkrise, die mit einer allgemeinen Angst politkommunikativ in die Welt gesendet wird, tatsächlich dieser selbe Mechanismus abläuft. Nur dass es bei einem Virus, was auch noch als tödlich deklariert wird, natürlich besonders dramatisch wird, weil man dann wirklich nicht sicher sein kann, ob es im eigenen Badezimmer oder in der Küche oder in der U-Bahn oder hier mich jetzt erwischen wird. Ich denke, dass ja, ich muss auch manchmal lachen in dem Zusammenhang. Ob jetzt dasselbe der Fall ist in derselben Eingrifftiefe, wenn man die Gefahr eines russischen Angriffs auf Mitteleuropa heraufbeschwört, nee, das sehe ich nicht so. Das ist zwar immer noch eine große Gefahrenerwartung, die man dann haben kann und eine echte existenzielle Angst, aber man wird, glaube ich, mit den Knöpfen in der U-Bahn zurechtkommen, trotz dieser Angst. Und das Befürchtungsregiment wird auch etwas großflächiger ausfallen können. Also es wird nicht so kleinteilig in den Alltag gehen, als wenn ich versuche, meine Angst vor einem allgegenwärtigen Atemwegsvirus zu beherrschen. Aber der Mechanismus scheint mir derselbe zu sein. Der ist in uns angelegt. Wir können mit Angst letzten Endes nicht gut leben. Wir müssen sie übersetzen in etwas Beherrschbares. Also das ist das Befürchtungsregiment. Und nachdem ich also dann am Anfang des Buches versuche, diese gemeinsamen Erlebnisse aufzuarbeiten und diese Familien porträtiere in dem kleinen Kapitel Virusangst oder Virusangst-Angst, geht es dann in den philosophisch-theoretischen Teil. Und da würde ich Sie jetzt mal einmal mit hineinnehmen wollen. Einmal zum Begriff der Spaltung und dann zum Begriff oder zum Wirkmechanismus des Kulturvirus Moralin. Gut, Spaltung. Oh, das sind Werbeprospekte. Ja, hier sind wir. Spaltung ist ein merkwürdiges Konzept. Der Begriff sieht mit einem Doppelblick in die Welt, wie Nietzsche das vielleicht sagen würde. Er bezeichnet einen Sachverhalt und seine Entstehung, Produkt und Prozess, einen eingetretenen Schaden, aber zugleich auch den Akt oder die Akte der Verursachung dieses Schadens. Mit Spaltung ist ein Zustand und somit ein Ergebnis gemeint, das wir zu einem bestimmten Zeitpunkt feststellen können. Und zugleich auch die Arbeit oder die Unachtsamkeit, die zu diesem Ergebnis führt. Dieser Doppelcharakter des Begriffs Spaltung, nämlich zugleich eine Handlungsweise und einen gesellschaftlichen Zustand zu bezeichnen, ist der Schlüssel zu einer Reihe von Einsichten, die uns über die banalen Vorurteile von der tief gespaltenen Gesellschaft und der angeblich unversöhnlichen Polarisierung der Meinungen hinausführen. Das Holz ist zu Feuerholz gespalten, weil es mit der Axt entzweigeschlagen wurde. Das Ergebnis ist Feuerholz, das heißt ein gespaltenes Stück Holz. Der Akt der Spaltung war der Schlag mit der Axt. Wäre eine Gesellschaft im selben Sinne gespalten wie ein solches Stück Holz, so läge das daran, dass spaltende Handlungen ausgeführt wurden. Etwa von Privatleuten im Rahmen ihres jeweiligen Befürchtungsregiments, von Medienschaffenden auf der Jagd nach Aufmerksamkeit und Bundesverdienstkreuzen, von Politikern im Rahmen ihrer Strategie oder Kopflosigkeit oder von allen zusammen. An dieser Besonderheit des Begriffs, einen Zustand und den Prozess seiner Herstellung zu bezeichnen, zeigt sich, dass Spaltung eine ganz eigene Art von Schaden darstellt. Ein Einsturz, eine Explosion oder die Zerstörung einer Sache durch Naturkräfte wie Alterung, Witterung oder Verwesung ist etwas ganz anderes. All diese zuletzt genannten Schadensarten betreffen grundsätzlich materielle Dinge wie Häuser, Autos oder menschliche Körper. Im übertragenen Sinne können wir diese Konzepte dann auch auf ideelle Gebilde wie eine Gesellschaft anwenden, etwa wenn wir sagen, die Armut ist explodiert, die Gesellschaft ist überaltert, die Rechtspflege liegt in Trümmern und so weiter. Die Bedeutung all dieser letztgenannten Schadensbegriffe, und da liegt der Hase im Pfeffer, die Bedeutung dieser Schadensbegriffe ist vollverständlich ohne sich auf menschliche Absichten zu beziehen. Der Einsturz, die Explosion, die Alterung, Witterung, Verwesung, all das kann geschehen, ohne dass die Absichten, die Handlungen und die Verantwortung von Menschen in die Betrachtung einbezogen werden müssen. Deshalb lassen sich solche Schäden friedlich und schicklich in gemeinsamer Betroffenheit, Trauer oder Ehrfurcht diskutieren, ohne dass den Diskutanten das Ungemach einer peinlichen persönlichen Ansprache zu ihrer Rolle in der Sache drohen würde. Das ist beim Begriff der Spaltung entscheidend anders. Ein Vulkan kann explodieren, ohne dass ein Mensch damit etwas zu tun hat. Ein Stück Holz, um unser banales Beispiel nochmal aufzugreifen, spaltet sich aber nicht von allein. Und schon gar nicht eine Gesellschaft. Wer also den Begriff Spaltung auf die Gesellschaft anwendet, der hat A gesagt und muss nun auch B sagen. Soll die Gesellschaft gespalten sein, dann wurde sie gespalten und wir müssen angeben können, wer das auf welche Weise und mit welchen Mitteln getan hat. Ob absichtlich oder unabsichtlich, kann dahingestellt bleiben. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich eine, das sage ich jetzt mal mit ein bisschen Fachbewusstsein, ist eine philosophische Tugend, ja, ganz klar zu definieren, worüber man sprechen muss und worüber nicht. Es ist völlig unnötig, für diese Theorie, die ich hier entwickle, mit den Absichten von irgendwelchen Netzwerken zu argumentieren oder mit irgendwelchen bösen Absichten der Grünen oder der Blauen oder von irgendwem. Das ist überflüssig. Man kann mit der Theorie, die ich hier von Spaltung entfalte, das Geschehen verstehen und man kann von solchen finsteren oder hellen Machenschaften kann man absehen. Das kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist aber klar, wo Spaltung ist, müssen individuell zurechenbare menschliche Handlungen im Spiel sein. Es muss damit auch individuelle Verantwortung geben und die Möglichkeit, Lehren und Konsequenzen aus dem eigenen sowie aus dem Handeln anderer zu ziehen. Die Spalter müssen nicht zwingend nur die anderen sein. Vielleicht kündet das peinliche Schweigen, ich bin immer noch verärgert darüber, dass ich den Titel nicht haben durfte, egal. Vielleicht kündet das peinliche Schweigen, das im Moment so laut ist in Deutschland und anderswo, auch von dieser Verlegenheit. Jedenfalls muss das spätestens jetzt bei allen Schweigern so sein, die diese Gedanken nachvollzogen haben. Schon ein wenig Begriffsanalyse zeigt, Spaltung lebt vom Mitmachen. Das ist ein unbequemer Denkansatz und deswegen gibt es dann auch gleich mal ein folgendes Kapitel, wo ich so ein paar Mythen versuche zu beseitigen. Zum Beispiel den Mythos, dass Spaltung dadurch in die Welt kommt, dass wir so unterschiedliche Meinungen haben. Also, dass unsere Meinungen einfach so weit auseinanderliegen, dass die gar nicht mehr zusammenkommen können. Was natürlich völliger Unsinn ist, ja. Wenn es nämlich so wäre, dann wäre ja jede Gesellschaft der Welt, die nicht diktatorisch stillgestellt wird, zu jeder Zeit gespalten. Und Sie wissen, wenn alles gespalten ist, dann ist nichts mehr gespalten, denn dann unterscheidet ja der Begriff nichts mehr, dann kann man ihn also wegfallen lassen. Ja? Genauso wenig ist es richtig zu behaupten, dass gewisse Verteiltechnologien für Informationen jetzt dazu führen, dass die Dinge sich polarisieren und spalten. Also nur, dass sie eine monopolbildende, blasenbildende Tendenz haben bei IT-Technologie, erklärt auch nicht das Diskurselend in Deutschland. Es kann vielleicht ein kleiner verstärkender Faktor sein, so eine Art Technologie, mit der man das gut betreiben kann. Aber es reicht als ursächliche Erklärung auch überhaupt nicht aus. Und deswegen habe ich dort mich damit beschäftigt hier in den Folgekapiteln. Aber jetzt mal zu dem Mechanismus der Spaltung selber. Und das ist der Mechanismus der Moralisierung. Eine kleine begriffliche Vorbemerkung. Ich fand es geschickt, die Moralisierung, wenn sie im privaten Raum passiert, als Moralisierung zu bezeichnen. Und wenn sie im öffentlichen Raum passiert, also an die Öffentlichkeit gerichtet, dann als Demagogie. Das heißt ja zu Deutsch Volksverhetzung. Ich glaube, ich meine das auch genau so. Ich fand es nur ganz gut, diesen Begriff nicht direkt mit seinem ganzen reaktiven Potenzial in den Vordergrund zu stellen. Aber tatsächlich ist das meine Analyse. Also öffentlich vollzogene Moralisierung ist Demagogie. Gut, der Abschnitt, in den ich jetzt gehe, heißt... Moment. Was ist und wie wirkt Moralin? Ja, richtig. Unser privat wie öffentlich angstbesetztes Diskussionsklima beruht auf der starken Verbreitung des kulturellen Virus der Moralisierung. Die aktive, aber nicht immer absichtliche Moralisierung von Fragen, die den moralischen Modus der Diskussion nicht erfordern, nicht vertragen oder beides, ist die wesentliche Ursache für den hohen Grad zwischenmenschlicher Entfremdung in Deutschland und anderswo auch. Ich möchte noch einen allgemeinen Satz sagen zum Begriff der Moral und der Politik, der vielleicht ja auch in der Bibliothek des Konservatismus gar nicht unangebracht ist. Wie immer man sich da in den geistesgeschichtlichen Debatten positioniert und ob man nun ein Hegelianer ist oder ein Links- und oder ein Rechtshegelianer oder überhaupt keiner. Klar scheint mir doch eins zu sein, das Fundament des politischen Diskurses der Moderne besteht darin, den Begriff der sittlichen Wahrheit aus der Politik auszugliedern, in den Begriff der Moral. Warum? Relativ einfach, weil in dem Moment, wo eine Vielzahl von Interpretationen derselben im Prinzip für kulturstiftend und wahr gehaltenen Traditionen des Christentums existieren in Europa, sehen wir, dass man damit keine politischen Ansprüche mehr begründen kann. Man kann es versuchen, aber das ist eigentlich nur eine Kriegserklärung. Weil man unter Berufung auf die sittliche Wahrheit dann versucht, für alle in einem Gemeinwesen Regelungen durchzusetzen, die manche aufgrund ihrer Vorstellung von der sittlichen Wahrheit nicht mitgehen können, ohne die ewige Verdammung zu riskieren. Das bedeutet, und das können Sie nachlesen, und das haben Sie bestimmt in der Bibliothek stehen hier, Herr Fenske, die in den Präliminarartikeln zum Westfälischen Frieden, da können Sie nachlesen, dass Fragen der religiösen Wahrheit nicht verhandelt werden. Und das ist wohlgemerkt ein Präliminarartikel. Also wer sich dort an den Tisch setzen wollte zum Verhandeln, der musste das erstmal zur Kenntnis nehmen. Dass also die Frage der religiösen Wahrheit, was also die eigene Errettung oder Verdammung bewirken wird, kein politisches Argument mehr ist. Das bedeutet aber, dass der Begriff der Moral sich gewandelt hat. Politik ist natürlich immer auf moralische Werte zurückzuführen. Ja? Also ich kann jede politische Initiative letztlich auf moralische Werte zurückführen, die ich für richtig halte und die ich damit mit denen ich sie letztlich begründe. Allerdings haben wir gelernt in der Moderne in Europa extrem vorsichtig zu sein mit dem Bezug auf moralische Werte, das heißt also den Anspruch letzter sittlicher Wahrheit in der Verhandlung öffentlicher Angelegenheiten, also in der Politik. Politik ist der Interessenausgleich in einer Republik unter gleichberechtigten Rechtssubjekten. Gleichberechtigt. Was übrigens auch bedeutet, dass es so etwas wie eine politische Korrektheit überhaupt gar nicht geben kann. Ja? Das würde nämlich voraussetzen, dass es unter gleichberechtigten Bürgern jemand geben kann, der darüber befindet, was als korrekt zum Interessenausgleich zugelassen wird und was daraus ausgeschlossen wird. Also schon der Begriff der politischen Korrektheit ist unrepublikanisch, aber das ist nur eine Randbemerkung. Ich wollte auf den Begriff der Moral kommen. Moral ist in unserer heutigen Gesellschaft in dem Sinne eine Privatangelegenheit, dass wir dort unsere letzten Werte erklären und damit unsere persönlichen Kreise ordnen. Wenn ich Sie einlade und Sie benehmen sich bei mir zu Hause daneben, ja, oder meine Frau findet, dass Sie sich daneben benehmen, was noch viel gewichtiger ist, dann werde ich Sie nach bestimmten Werten einfach nicht mehr einladen. Das ist mein Ausschlusskriterium, ja. Und genau das geschieht, wenn Moralisierung geschieht. Man überführt eine Sache der öffentlichen Diskussion in eine Angelegenheit, die zum Endspiel um die persönliche Beziehung wird. Weil man sich jetzt auf sittliche Wahrheit beruft, die per Definition nicht politisch verhandelbar ist. Sondern die jeder politischen Position, die man vertreten kann, an irgendeiner Stelle zugrunde liegt. Aber unter den Bedingungen der modernen Zivilisation eben aus der politischen Interessenverhandlung nach Möglichkeit ausgeklammert bleibt. Moralin ist ein kulturelles Virus. Es besteht also in einer Verhaltensweise unter Menschen, die das soziale Leben so schädigt wie ein biologisches Virus den Körper. Verbreitet sich diese Verhaltensweise, weiten sich auch ihre schädlichen Folgen aus. Den Wirkmechanismus von Moralin zu kennen oder sein Schadensprinzip ist grundlegend, um die Behandlung der Erkrankung, falls nötig, bei uns selbst, in unserem Umfeld und gesamtgesellschaftlich auf der richtigen Diagnose aufzubauen. Das Kulturvirus Moralin verbreitet sich über die Äußerungen der Infizierten. Diese sind meistens mündlich oder schriftlich, können aber manchmal auch in demonstrativen, auf Konfrontation statt auf Austausch angelegten Handlungen bestehen. Ein Beispiel für diesen letzten Fall wäre die vorsätzliche Störung einer Kundgebung durch Straßenblockaden oder das Niederbrüllen oder Übertönen von Rednern oder das Klittern einiger meiner Kolumnentexte durch den Spiegel diese Woche, die also eine ganz eigenwillige Position dort für mich konstruiert haben, in einem Hetzartikel gegen die Berliner Zeitung. Steht hier nicht drin, das habe ich gerade extemporiert. Wird eine Mehrheit oder eine ausreichend große Minderheit mit diskursiver Macht, mit Moralin angesteckt, so können wir auch davon sprechen, dass eine ganze Kultur infiziert ist. Schließlich sind es Menschen in Berufen mit Reichweite wie Journalisten, Politiker, Lehrer, Entertainer, Professoren, Künstler und Verbandsfunktionäre, die mit ihren Äußerungen und Aktivitäten die Kultur eines Landes maßgeblich prägen. Deutschland ist Moralin Seuchengebiet. Geistig betrachtet, und jetzt kommen wir zum Mechanismus, geistig betrachtet besteht der Einbruch von Moralin in einen Austausch, in einer begrifflichen Operation, mit der man auf einen Schlag zweierlei erreicht. Der Fokus, also der Inhalt, und der Modus, also die Art und Weise der Kommunikation, wird auf einen Schlag verändert. Der Fokus der Diskussion wird im privaten Fall durch Moralisierung vom Sachverhalt auf die Person verlegt. Im politischen Fall der Demagogie wandert der Fokus zumeist vom Sachverhalt auf eine bestimmte Gruppe von Personen. Der Modus, das ist der zweite Aspekt der Veränderung, der Modus der Diskussion wechselt bei Moralisierung, sowohl im privaten wie auch im politischen Fall, immer von Anfrage auf Anklage. Also wir unterhalten uns über Atomenergie, und Sie kennen sich ganz gut aus mit dem, keine Ahnung, Kaltsalzwasserreaktor, den wir unbedingt bauen sollten. Und ich meine, dass das gar nicht geht, weil wir da ja strahlenden Müll produzieren. Und dann tauschen wir uns aus und irgendwann wird es mir zu viel mit Ihnen, weil Sie auch da einfach zu viel wissen. Ja? Das ist auch störend. Ja? Und dann sage ich Ihnen, Ihnen ist wohl die Verstrahlung meiner Enkel egal. Das ist ein Beispiel für Moralisierung. Was passiert da? Wir reden plötzlich nicht mehr über den Kaltwasserreaktor, den Sie da gerne haben wollen und für den Sie vielleicht gute Gründe haben und die ich erstmal verstehen könnte, sondern wir reden plötzlich darüber, was für Charaktereigenschaften Sie eigentlich so mitbringen, ja? Oder auch nicht. Was Sie so für ein Typ sind, nicht? Und es gibt witzige Beispiele dafür. Es gibt aber auch und es gibt viele subtile Beispiele dafür. Also der Bundespräsident übt sich ja gerne in dieser Praxis der Demagogie, indem er so ganz subtil und unauffällig davon spricht, dass alle, die das denken, was er selber denkt und verkündet, vernünftig sind. Das ist die vernünftige Mehrheit. Und diese vernünftige Mehrheit hat sogar ihren eigenen Staat, nicht? Also wir haben eine neue Staatsform, die heißt unsere Demokratie. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Ja? Also unsere Demokratie, früher war es die Bundesrepublik. Ja? Heute brauchen wir keinen Bund mehr, weil wir haben ein Possessivpronomen. Ja? Unsere Demokratie. Und wenn Sie sich dann fragen, wessen Demokratie das ist, ja, dann kommen Sie darauf, naja, also das scheint doch irgendwie, dass sie immer verkündet wird vom Bundeskanzler, seinem Geheimdienstchef und dem Bundespräsidenten, die auf einer Pressekonferenz nebeneinander sitzen. Ja? Gut, das war jetzt eine kleine Abschweifung. Jedenfalls ist dieser, diese Unterscheidung der Bevölkerung in eine moralische, also eine vernünftige Mehrheit und eine implizit, also unvernünftige Minderheit, das ist technisch betrachtet eine unauffällig daherkommende Form der Volksverhetzung. Und die gibt es dann ja in allen Abstufungen, ja? Also bis zum gemeingefährlichen Sozialschädling, ja? Wie also Rainer Stinner Menschen bezeichnet hat, die keine Lust hatten, eine experimentelle mRNA-Therapie auszuprobieren. Ja? Oder die ZDF-Komödianten ohne Schulabschluss, die also meine Kinder als Ratten bezeichnet haben, weil sie ja wie im Mittelalter die Ratten, die Keime verbreiten. Ja? All das ist von der Operation her genau das. Was wir hier in der Folge, vor allem mit Blick auf Moralisierung, sagen, und das ist sehr wichtig, das gilt wirkmechanisch oder sachlogisch auch für gut begründete moralische Beurteilungen, die bei der Diskussion wirklich moralischer Fragen geäußert werden. Denn es gibt ja nicht nur moralisierte Fragen, es gibt ja auch wirklich moralische Fragen. Für Moralisierung wie für legitime Fälle moralischer Diskussion gilt, sie führen schlagartig und durchschlagend eine neue Psychologie in den gerade erlebten Austausch ein. Der Akt der Moralisierung verändert unverzüglich sowohl unsere Betrachtungsweise der Menschen, mit denen wir gerade umgehen, als auch unsere Haltung zur aktuellen Situation. Emotional erleben wir Moralisierung einer bisher sachlichen Diskussion wie einen plötzlichen Ortswechsel aus gemäßigten Breiten in große Kälte oder Hitze. In diesen neuen Gefilden, so spüren wir, gelten andere Spielregeln als vor der Moralininjektion. Es geht schlagartig und dramatisch um mich und nicht mehr um etwas, das sich in sicherer Entfernung außerhalb befindet. Personalisierung und Anklage, die beiden unmittelbaren Resultate jeder Moralisierung, begeistern, das heißt ja inspirieren, die Gesprächspartner zu immer weiteren Aussagen und Aktionen, die derselben Logik folgen. Und dieses spalterische Handeln, das immer eine Koproduktion ist, kann dann prinzipiell bis zur realen Spaltung, das heißt bis zum Untergang der sozialen Gemeinschaft, eskalieren, in der es auftritt. Die vernichtete Gemeinschaft muss nicht gleich die gesamte Gesellschaft sein, es ist vielmehr wahrscheinlich, dass erst Familien, Vereine, Parteien und andere Gliederungen durch Moralisierung zugrunde gerichtet werden, bevor die Gesellschaft als Ganze auseinanderfällt. Eine Moralitis-Epidemie beginnt wie eine Influenza-Epidemie mit einzelnen Übertragungen des Erregers vom einen zum anderen. Ich möchte jetzt mal einen kleinen Schnitt machen. Und noch ein Wort dazu sagen, welche Dynamik entsteht. Und darum geht es dann eigentlich im Weiteren des Buches. Und dann wird sozusagen auch die Heiterkeit ein bisschen verschwinden aus meinem Vortrag. Denn ich sehe es tatsächlich so, dass diese Moralisierung, diese habituelle Moralisierung zu einem regelrechten Regime mittlerweile geführt hat. Einem kulturellen Regime zunächst mal. Ich nenne das das Regime des Moralismus. Und ich habe dann ein längeres Kapitel, wo ich mal Praktiken untersuche, die bei uns gang und gäbe geworden sind, also Verhaltensweisen, die genau dieser Logik der Moralisierung entsprechen und spalterisches Handeln darstellen, was aber meistens als völlig normal akzeptiert und betrieben wird. Und häufig auch von Leuten, die das von sich selber niemals glauben würden, dass sie das eigentlich tun. Ja? Zum Beispiel abkanzeln, vorab markieren von Gesprächspartnern oder umstritten machen, geht auch. Den anderen Kontakt verschulden oder den anderen unter Inanspruchnahme einer pädagogischen Sendung für sich selber zu einem Bekenntnis zwingen zu wollen. Also all diesen Verhaltenstaktiken oder Verhaltensweisen, es müssen ja nicht bewusste Taktiken sein, widme ich da so kleine Kapitel. Und dann gehe ich weiter und betrachte die demagogische Dimension, also in der Öffentlichkeit ausgeübte Moralisierung und ihre Effekte. Und da betrachte ich dann Institutionen, die ich als Teil einer bereits in guten Teilen totalitär konfigurierten öffentlichen Kultur und politischen Kultur sehe. Also das Buch ist erschienen, wir leben also noch nicht in einem totalitären Staat, aber wir haben einige kulturelle Präformationen, die in diese Richtung gehen. Und das sind dann Kapitel, da geht es um Demokratieförderung, also zu Deutsch um den Aufkauf von regelmäßigen, ja, um den staatlichen Aufkauf von Bürgerengagement. Es geht um die Faktencheckerei. Es geht darum, Hass und Hetze zu bekämpfen, den Menschen eine gerechte Sprache beizubringen. Dazu gibt es jeweils dann dort Kapitel. Und zum Schluss spreche ich noch darüber, warum dieses Wetterleuchten eines neuen Totalitarismus in Deutschland nicht gesehen wird. Und warum es hierzulande so etwas gibt wie ein ironisches Tabu, dieses Wetterleuchten zu erkennen. Das Kapitel heißt die deutsche Immunschwäche. Und da geht es mir im Kern darum zu sagen, dass wir in beiden deutschen Staaten nie wieder Staaten gegründet haben nach dem Krieg. Also nie wieder Faschismusstaaten. Das heißt, dass in beiden deutschen Staaten der Totalitarismus und die Vermeidung von totalitären Übergriffen des Staates auf die Bürger so etwas wie der Daseinsgrund dieser Staaten war, der erklärte Daseinsgrund. Das heißt, für jeden auch noch so kleinen Offiziellen der Bundesrepublik Deutschland ist es sozusagen die maximale moralische Fallhöhe, festzustellen, dass öffentliche Einrichtungen sich an Politik beteiligen, die menschenrechtsverletzend ist, die einzelne Gruppen der Bevölkerung aussondert und zu Aussätzigen erklärt, die ganze Gruppen von Bürgern nötigt, enteignet faktisch, mit Berufsverboten belegt, mit Ausgangssperren belegt. All das als das zu bezeichnen, was es ist, totalitäre Politik, steht in Deutschland unter Karrierestrafe. Für jeden, der in irgendeiner Weise mit der Bundesrepublik beruflich oder karrieretechnisch oder auch nur reputational etwas zu tun hat. Also sehr interessant, eine große Ironie, dass also gerade die Bundesrepublik Deutschland und wir Deutsche kulturell am allerwenigsten in der Lage zu sein scheinen, totalitäre Praktiken in der Politik als solche zu erkennen. Ich habe dazu durch ein Wunder im September 2022 im Freitag einen Artikel veröffentlichen können. Der heißt, hat unser Staat totalitäre Tendenzen? Ich weiß nicht, wie der es dort geschafft hat, durchzukommen. Aber er kam raus. Und da drin standen unter anderem einige Argumente, die Sie auch hier in dem Buch dann finden, in diesem Kapitel. Nämlich, dass eine Politik, die sagt, ein Kind muss jetzt maskiert werden, traumatisiert werden, mit Angst vor seinen Mitschülern und mit Angst um seine Großeltern geimpft werden durch eine überzogene Angstpropaganda. Und das muss das Kind alles erdulden, um eine Welle von Infektionen für Erwachsene zu brechen. Wissen Sie, was das ist? Das ist verfassungswidrig. Denn damit werden Kinder als bloße Gegenstände behandelt. Und das ist gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn ein Flugzeug voll besetzt auf ein Fußballstadion zufliegt, was ebenfalls voll besetzt ist, dann darf man das nicht abschießen. Warum nicht? Ganz einfach, weil man dadurch die Würde der Passagiere an Bord missachten würde. Man würde sie zu bloßen Gegenständen des Schutzes anderer machen. Ich habe in dem Artikel im Freitag damals gesagt, dass diese Politik verfassungswidrig ist und ein Verbrechen. Ist bis heute für mich erstaunlich, dass der Artikel rausgekommen ist. Okay, aber Sie sehen, welche Art von Politik begründbar wird, wenn man die Öffentlichkeit mit moralisierten Diskursen durchsetzt hat. Und dazu möchte ich abschließend noch etwas sagen, bevor ich vielleicht ein letztes kleines Kapitel noch lese, wenn Sie noch eins interessiert, nämlich die Dynamik, die das entfacht. Wenn ich ein öffentliches Thema der Diskussion moralisiert habe, das heißt, wenn ich als Politiker deklariert habe, wer für Atomenergie ist, ist ein Enkelmörder. Oder wer sich nicht eine mRNA-Gentherapie geben möchte, ist unsolidarisch. Dann setze ich einen gruppendynamischen Prozess in Gang, wo der Sinn einer öffentlichen Äußerung für jeden Nichthelden sich radikal ändert. Und ich glaube, es ist ja wahrscheinlich eine kleine Mehrheit der Bevölkerung, die keine Helden sind. Ja? Und der Sinn einer öffentlichen Äußerung ändert sich dann. Es geht nicht mehr darum, mich auszutauschen mit anderen, die gleichberechtigt sind. Es geht darum, irgendetwas zu sagen, was mich vor Ausschluss aus der Gruppe schützen wird. Es herrscht eine Paranoia, eine Ausschlussangst. Der Sinn der öffentlichen Äußerung in einem moralisch verhetzten Diskussionsklima ist nicht mehr die Anreicherung des Raums der Argumente mit Gründen, sondern die eigene körperliche, reputationale, bürgerliche Sicherheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich eine Verdummungsspirale in Gang setzt, sachpolitisch. Verfolgen Sie mal für die Themen, von denen Sie selber was verstehen, durch Ihren Beruf oder durch Ihren Hintergrund, die öffentlichen Diskussionen in großen Talkshows oder auch auf Podien, auf irgendwelchen Kongressen. Es gilt als eine Diskussion des Ukraine-Krieges im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel, zu behaupten, dass irgendein wahnsinniger, blutrünstiger Diktator sein altes Weltreich wiederhaben will, während der andere die freie Welt verteidigen will mit seinen guten Genossen im Verteidigungsbündnis NATO. Viel tiefer geht es nicht. Und das gilt als Diskussion eines kontinentalen Kriegsgeschehens, wie wir es seit 70 Jahren nicht hatten in Europa. Weiß irgendjemand in den etablierten Medien, in den großen Medien eigentlich, dass wir an einem warmen und windigen Tag ganze Windparks und Solarparks abschalten, weil wir sonst zu viel Strom haben? Und dass wir an nicht so windigen und nicht so warmen Tagen Strom dazu kaufen, mit dem dreckigsten Strom aus ganz Europa produzieren, in Summe und Verbrauchen in Deutschland, nach 20 Jahren subventionierter Energiewende? Nein, das wissen wir nicht. Warum wissen wir das nicht? Weil die öffentliche Diskussion in einem moralisch verhetzten Raum nur noch daraus besteht, dass jeder versucht zu sagen, was er sagen muss, um in Sicherheit zu bleiben. Ja, ich finde das total wichtig, dass wir da was machen gegen den Klimawandel. Das ist ganz wichtig. Schon wichtig. Und das reicht ja, um an die Wand zu kommen und durchzukommen. Und das führt zu einer Verdummungsspirale in unseren öffentlichen Diskussionen. Und das führt dazu, dass wir heute eine Industriegesellschaft politisch geführt sehen, ohne jeden Kontakt mit der empirischen Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Und das hat zu tun mit einem moralisch verhetzten Diskussionsklima. Sonst wäre das nicht denkbar. Ich gucke jetzt mal ein Fenster an. Habe ich noch so 10 Minuten Zeit?
Haben Sie noch was zum Thema, wie wir die Spaltung
überwinden? Ja, also ich könnte Ihnen jetzt zweierlei anbieten. Also ich könnte Ihnen entweder ein Kapitel Volkserziehung im Moralgefängnis, da gibt es dann diese Dinge über Demokratieförderung, Faktenchecken, Hass und Hetze bekämpfen und so etwas, da könnte ich Ihnen ein Kapitel noch anbieten. Oder ich könnte Ihnen das letzte Kapitel anbieten, Befreiung, den Respekt wiederfinden. Das ist aber das Diplomatische, es macht nicht so viel Spaß. Aber also wir fangen mal an mit dem letzten, ja, wir fangen hinten an. Was haben wir also zu tun, um in dieser defekten Diskussionskultur die Gefolgschaft zu kündigen und so auch den herrschenden totalitären Tendenzen entgegenzuwirken? Wie können wir wieder dazu kommen, offen miteinander zu streiten und danach freundlich auseinanderzugehen? Wie können wir wieder zu gelebter, nicht bloß in Sonntagsreden behaupteter Demokratie kommen? Also abgesehen davon, dass wir natürlich erstmal Gewaltenteilung einführen müssen. Das habe ich in dem Buch nicht so deutlich behandelt, aber es kann nicht sein, dass ein Bundeskanzler Bundestagsabgeordneter ist. Es kann auch nicht sein, dass ein Staatsanwalt weisungsunterstellt ist unter einen Landesinnenminister. Das bedeutet, dass in Deutschland Verbrechen des Staates nicht verfolgt werden können. Es kann auch nicht sein, dass Verfassungsschutzbehörden abreden können mit dem Innenminister, an denen ihre Chefs berichten und von dem sie eingesetzt und abgesetzt werden können, in ihrer Definitionshoheit festlegen, was als verfassungsgefährdend gilt. Teilweise in Definitionstexten, die wahrscheinlich ein so einfach gestrickter Philosoph wie ich nicht verstehen kann. Das kann alles gar nicht sein. Also wenn wir diese Rede von unserer Demokratie, die wir jetzt zu verteidigen hätten, hören, dann muss ich sagen, da kann ich nur sagen, Fußnoten, 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 Fußnoten dran machen. Ja? Viele Fußnoten. Ich war neulich in Wiesbaden im Literaturhaus dort und da wurde doch ernsthaft in der Abschlussrunde von mir verlangt, ich soll mal sagen, was man jetzt machen muss, um unsere Demokratie zu schützen. Da habe ich genau diese Dinge dann gesagt. Das Ergebnis in Wiesbaden war eine sehr interessante Reaktion im Saal. Also manche Menschen fühlten ihr Lebenswerk angegriffen und verraten und waren sehr empört. Die hatten das noch nie gehört, dass diese mangelnde Gewaltenteilung in Deutschland besteht. Und andere schienen irgendwie ganz beschwingt zu sein. War schon sehr interessant. Aber ich habe jedenfalls gesagt, ich möchte mich hier nicht eingemeinden lassen, ja, in die Verteidiger von etwas, was ich gar nicht sehe. Ich hake mich doch hier nicht öffentlich unter mit einem Soziologen und einem Literaturwissenschaftler um unsere Demokratie. Wer bin ich denn? Ich bin doch kein Staats- oder ich bin doch kein Staatsfunktionär, ja? Also gut. Gut. Wie können wir also wieder zu gelebter, nicht bloß in Sonntagsreden behaupteter Demokratie kommen? Wir müssen den Respekt wiederfinden. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber geben Sie mir 2 Minuten. The benefit of the doubt. Das Regime des Moralismus ist deshalb psychologisch qualvoll und politisch verheerend, weil es uns Bürgern den gegenseitigen Respekt abgewöhnt. Das aber bedeutet das Ende der Republik, der gemeinsamen Regelung unserer öffentlichen Angelegenheiten in Freiheit. Warum ist das so? Erinnern wir uns. Nicht der offen erklärten Absicht, aber der Logik der Sache nach, laufen Moralisierung und Demagogie immer darauf hinaus, die Diktatur des eigenen Willens durchsetzen zu wollen. Denn wer sollte als kontroverser Diskutant übrig bleiben, wenn diejenigen, die abweichende politische Urteile zu denselben Fragen fällen, durch moralische Verdammung aus der Debattenarena ausgewiesen werden? Durch Moralisierung und Demagogie verkehrte sich zuletzt die Pandemiepolitik zu einer Kampagne der Guten gegen die Bösen oder die Uninformierten, Uneinsichtigen und Unbelehrbaren. Dieses Verständnis bestand zwischen Konformen und Protestierenden wechselseitig in beiden Richtungen. In der gerade aktuellen Großkrise, dem Krieg zwischen Russland und der NATO-gestützten Ukraine, ist die Debatte exakt gleich strukturiert, weil die zugrunde liegende Kultur dieselbe ist, das Regime des Moralismus. Mit dem Regime des Moralismus fallen wir sittlich betrachtet vor die Neuzeit zurück, als Politik noch die Verwirklichung der Glaubenswahrheit auf Erden war und als ein Kompromiss mit Ketzern als Verrat an Gott erscheinen musste, der nur die Verdammnis der eigenen Seele nach sich ziehen konnte. Diese brutale Dynamik ist bei den kontroversen Themen unserer Zeit jetzt wieder vorhanden. Die Rechtgläubigen stoßen die Leugner ihres Glaubens durch moralisierende Verurteilung und demagogische Anschwärzung in der Öffentlichkeit aus dem Kreis der legitimen Diskutanten. Demagogen integrieren so ganze Bevölkerungsgruppen zu gegnerischen Fraktionen und treiben sie in Konflikt und Entfremdung. Die Gemeinschaft derer aber, die sich rechtmäßig zu öffentlichen Problemen äußern und über sie mitentscheiden dürfen, ist die Republik. Jemanden aus dieser Gemeinschaft ausweisen bedeutet nichts weniger als ihm und seinesgleichen das geteilte Gemeinwesen, also die Republik, aufzukündigen. Die so Ausgestoßenen werden von Bürgern, die mit den anderen die Politik gestalten, zu Aussätzigen gemacht. Ihr Leben wird nun mitsprachelos, nicht von der Politik, sondern von den Beschlüssen dominiert, die von den selbsternannten Guten und ihrer Gefolgschaft für moralisch geboten erklärt und ihnen einfach übergestülpt werden. In den moralisierten Großdebatten der letzten Jahre haben sich mal die einen, mal die anderen Bürger in dieser Rolle wiedergefunden. Das ist die Rolle eines Untertanen. Irritiert fühlten sich besonders Menschen, die sich selbst als gemäßigt und bürgerlich betrachten und die sich nun schnell als rechts oder gar extremistisch gebrandmarkt sahen, wenn sie in einer Sachfrage von der meistveröffentlichten Meinung abwichen. Deswegen beginnen heute so viele Gespräche mit Floskeln wie »Ich bin nicht rechts, aber«, »Mit der AfD habe ich nichts am Hut, aber«, »Ich bin auch für Klimaschutz«, aber. Im Regime des Moralismus versagen wir einander den Respekt, die gegenseitige Berücksichtigung, die Rücksicht. Wir sprechen durch Moralisierung und Demagogie dem Andersmeinenden das Daseinsrecht im öffentlichen Raum ab, indem wir uns zurechtlegen, warum wir mit solchen Leuten, die so etwas sagen oder tun, nichts zu tun haben. Der Verlust des Respekts in diesem elementaren Sinne ist tief verrohend für eine Gesellschaft. Statt als Mitbürger behandeln wir einander als Feinde, wenigstens themenbezogen und immer mal wieder in wechselnden Fraktionsbildungen. Man kann nun einwenden, was, wenn ich aber nun mal keinen Respekt für jemanden aufbringen kann? Was, wenn ich seine Absichten oder Handlungen verachte? Was, wenn ich ihn einfach nicht leiden mag? Diese Fragen sind verständlich. Sie ergeben sich aus zwei miteinander verknüpften Fehlannahmen. Erstens wird angenommen, dass der Respekterweis etwas mit Sympathie zu tun habe. Und zweitens glaubt man, dass die eigenen Vorlieben und Abneigungen deshalb auch relevant für die Gewährung oder Vorenthaltung von Respekt seien. Beides ist falsch. Respekt ist nicht Sympathie, die wir mal spüren und mal eben nicht. Respekt ist von Zu- oder Abneigung unabhängig. Er ist auch nicht das richtige Erfassen irgendwelcher vorteilhafter Eigenschaften des anderen, die ihn achtenswert, respektabel machen. Welche Ansichten jemand hat und wie er handelt, ist für die Frage, ob wir ihn respektieren können, nicht von Bedeutung, solange er in Wort und Tat keine Verbrechen verübt. Jemanden respektieren bedeutet ihn berücksichtigen, und in diesem schönen Verb liegt schon beschlossen, dass es dazu einen definierten Umkreis braucht. Man respektiert jemanden als etwas in einer bestimmten Rolle oder Funktion und auch in einem irgendwie geistig oder sozial umgrenzten Gebiet. Ich respektiere dich als Journalisten, das heißt auf dem Feld des Journalismus, oder ich respektiere dich als Mitbürger, also im gemeinsamen Staat und in seiner Gesellschaft. Respekt zu gewähren ist eine Entscheidung. Und in einem demokratisch verfassten Staat wird jeder, der diese Staatsordnung stützt, jeden anderen Mitbürger als solchen respektieren. Das bedeutet, ihn in gleicher Weise zu berücksichtigen als einen rechtsgleichen, von den Gesetzen gleich verpflichteten und in seiner Würde unantastbaren Mitmenschen. Respekt ist die Würdigung der Tatsache, dass der andere dasselbe Recht wie ich hat, die Politik mitzugestalten. Menschen, die einander als Bürger respektieren, versichern einander damit, wir haben etwas gemeinsam, wir haben etwas miteinander zu tun. Magst du glauben, was du glaubst? Respekt zu gewähren ist eine moralische Aufgabe, die ich an niemanden abgeben kann und in die mir auch niemand ungebeten hineinpfuschen kann. Sie ist Sache meiner demokratischen Grundüberzeugung, dass ich und der andere als Mensch und als Bürger tatsächlich beide in den Rang der Gleichheit erhoben sind. Ist das meine Gesinnung, bin ich also Demokrat, dann ist mir die Gewährung gleichen Respekts eine Herzensangelegenheit und muss nicht befohlen werden. Treten wir einen Schritt von dieser Begriffsbestimmung zurück, so können wir sehen, dass Respekt das logische Gegenprinzip, man könnte auch sagen, das Gegengift von Moralisierung ist. Wer seine Mitbürger respektiert, der würdigt sie als gleichberechtigt mit sich selbst zur Teilnahme an Diskussion und Entscheidungsfindung. Und wer diese Grundhaltung hat, der kommt gar nicht auf den Gedanken, den Fokus von den diskutierten Sachverhalten bewusst abzulenken und ihn auf die mutmaßlichen persönlichen Eigenschaften des Gesprächspartners zu verlagern, wie es beim Moralisieren geschieht. Wer seine Mitbürger respektiert, hat auch überhaupt kein Interesse daran, sie anzuklagen und Verständigungsbemühungen durch Gesinnungspöbelei zu ersetzen. Der Grundsatz gleichen Respekts für alle Bürger markiert den moralischen Standpunkt des Grundgesetzes, dass ein moralisches Dokument mit juristischer Funktion ist. Sein erster Artikel behauptet die gleiche Würde aller Menschen, was ein unerweisliches metaphysisches Postulat, eine theoretische Festlegung ist, an der die Grundgesetzgeber erklären, glauben zu wollen. Die dann folgenden Grundrechtsartikel formulieren aus, was garantiert sein muss, damit die Würde des Einzelnen nicht nur auf dem Papier, sondern im gesellschaftlichen Alltag gewahrt ist. Es lohnt sich, sie einmal nachzulesen. Dabei wird unmittelbar deutlich, dass eine von Moralisierung und Demagogie gekennzeichnete Kultur nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar ist. Gleichen Respekt zu gewähren ist die moralische Pflicht eines jeden, der mit dem Grundgesetz an die gleiche Würde aller Menschen glaubt und danach handeln will. Diese Pflicht ist unabhängig davon, ob in der Gesellschaft insgesamt Gerechtigkeit herrscht. Deshalb sollten wir die unparteiliche Aufarbeitung der extremen Politik der letzten Jahre und etwaiger Korruption politischer Institutionen durch Wirtschaftsakteure zwar einfordern und auf sie hinarbeiten, wir sollten aber nicht auf sie warten, als könnten wir vor ihrem Eintreffen nichts tun oder gar ihr Ausbleiben als Entschuldigung unserer Untätigkeit gebrauchen. Gerechtigkeit im Sinne von Verfassung und Gesetzen für die Täter und Opfer politischer Irrläufe und staatsverbundener Verbrechen ist keine Voraussetzung dafür, selbst moralisch das Gebotene zu tun. Das fatale Regime des Moralismus, soweit es an uns selbst liegt, zu beenden. An uns liegt es, konsequent gleichen Respekt für alle Bürger einzufordern, ihn selbst zu gewähren und dort zu widersprechen und zuwider zu handeln, wo wir ihn verletzt sehen. Ist das unser oberster Grundsatz, dann können wir keine sozialzerstörerische Moralisierung und Demagogie mehr dulden, nicht bei anderen und nicht bei uns selbst. Spalterisches Handeln geben wir dann auf. Und wir helfen mit unserem Beispiel auch anderen, die Infektion ihrer Kommunikationswege mit dem Virus der Moralisierung zu bemerken und so den ersten Schritt zur Heilung zu tun. Dem Regime des Moralismus müssen die Gefolgsleute abhanden kommen. Dann zieht es sich schrittweise zurück, ganz so, wie es sich bei uns aufgebaut und gefährlich festgesetzt hat. Seine Vorturner werden sich beim Auslaufen der Moralitis-Epidemie immer lächerlicher ausnehmen, mit ihren kindlichen Ausfällen ad personam, die ihre argumentative Blöße bedecken und ihren Machtanspruch durchpauken sollen. Je mehr gegen Moralien immunisierte Mitbürger solche diskursiven Gewalttätigkeiten zurückweisen, je schneller schwindet der zerstörerische Einfluss von Moralisierung und Demagogie auf unsere Umgangsformen dahin. Etwas Besseres kann unserer moralitis-geschädigten Demokratie nicht passieren, etwas anderes darf ihr nicht passieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.